Teilzeithelden auf der Spiel 2018. In unserem Interview von Asmodee, Robin de Kleur.
Wir sind Holger und Daniel von Teilzeithelden mit Robin de Kleur von Asmodee. Ganz einfache Einstiegsfrage zum Warmwerden. Was habt ihr uns denn hier Spannendes mitgebracht, beziehungsweise eure Verlage?
Ja, eine einfache Einstiegsfrage.
Ja, genau, richtig.
Und
genau.
So 60 Neuheiten, die ich hier präsentiere.
Auf jeden Fall. Na, guck mal, unsere Leute interessiert ja Fantasy, Science Fiction, alles, was irgendwie übernatürlich, horrormäßig oder andere Sachen sind. Horror sehe ich jetzt nicht so viel. Aber
Kryptophobia vielleicht ein bisschen, aber es kein Horror ist, sondern einfach nur düster.
Ja, das auf jeden Fall.
Dunkel. Genau. Fange ich gerne mit Kryptophobia einfach mal an, weil wir es jetzt erwähnt haben. Ist ein Spiel, was ich gestern zum ersten Mal auch wirklich spielen konnte. Es ist ein richtiges Erlebnis. Es ist kein Spiel, wie ich es bisher hatte, weil bis auf einen Spieler spielen alle blind. Es gibt da Dunkelbrillen, das heißt, wenn man noch sehen kann, kriegt man so eine Brille auf. Und derjenige, der sehen kann, ist der Jäger. Wir haben uns im Wald verirrt, wissen nicht, wo unser Auto ist. Und der Jäger ist ein Axtmörder, der uns erwischen möchte.
Also ein familienfreundliches Spiel.
Ja. Man sieht ja nichts Schönes.
Da hat man auch keine Angst. Und er kann uns bestimmt nicht sehen, wenn wir blind sind. Ja.
Okay. Ja. Der hat so eine Doppelfunktion. Der muss ein bisschen das Spiel leiten, damit die Blinden alles richtig machen oder auch alles hinkriegen. Aber gleichzeitig auch gegen die spielen. Sollte auch nicht zu fies sein, weil er sieht ja alles. Wir haben uns im Wald verirrt und es ist so ausgelegt, dass man das perfekt alles fühlen kann. Also die Spielfiguren haben extra Markierungen, die man fühlen kann. Und wir müssen versuchen, zum Auto zu flüchten. Einer muss am Auto ankommen und das ganze Team muss dann noch eine Runde überleben. Wenn einer im Spiel stirbt, hat der Jäger gewonnen.
Okay, spannendes Prinzip, interessant umgesetzt.
Ja, es kann eigentlich nur empfehlen, es mal auszuprobieren, weil dieses Fühlen, man darf immer in seinem Umfeld fühlen, wo man sich befindet, muss das auch mit den anderen abstimmen, absprechen, hey, ich bin da, wenn man zum Auto kommt. Der Jäger muss sagen, wo das Auto steht einmal, in welcher Himmelsrichtung und dann darf man immer einen Schritt machen und nochmal fühlen. Also man orientiert sich wirklich nur über den Tastsinn.
Klingt so, als sollte man es nicht einfach nur sehen, sondern tatsächlich mal erfühlen.
Absolut.
Entsprechend und macht sich danach lieber keine Gedanken, wie die vier Blinden hinterher mit dem Auto nach Hause kommen.
Ja. Das Auto hat Scheinwerfer.
Die sind ja nur so blind, weil der Wald so dunkel ist.
Ah, okay. Dann ist
echt jetzt?
Gut. Bleiben wir bei was kreativen, interessanten Konzepten. Wir sehen Planet, der W12. Das ist ja für uns Rollenspieler immer wieder freudig, wenn er irgendwie in die Aufmerksamkeit gerät.
Einer der schönsten platonischen Körper.
Auf jeden Fall. Und
der
Dodekaeder? Ja, Dodekaeder. Genau, ach, sehr gut. Unsere Rollenspieler werden sich freuen. Und sehr schön, sehr haptisch.
Ja, stimmt beides. Und ein sehr schönes Familienspiel. Jeder hat so einen Planeten, der ist ungefähr gut faustgroß, ein bisschen größer. Und Ziel ist es einfach, diesen Planeten, der anfangs leer ist, mit Landschaften zu befüllen. Jeder hat ein eigenes Ziel und möchte diese Landschaften da befestigen, damit er sein Ziel am meisten Punkte erreicht. Die halten über Magneten. Gleichzeitig gibt es ab Runde 3 aber Tiere, die ich in die Habitate meines Planeten locken möchte. Das ist dann, wer am meisten Grünflächen hat, der lockt sich dann den Panda an und kriegt dann dafür am Ende Spielspunkte. Es spielt sich wahnsinnig schnell runter. Ich glaube, es dauert so eine halbe Stunde oder sowas. Und ja, es ist einfach ein wahnsinnig schön gestaltetes Familienspiel.
Schön gestaltet ist auf jeden Fall auch das Cover, mindestens das Cover von Solenia. Gestern ja auch schon beim Dice Tower erwähnt worden. Ich sehe ein Luftschiff, ein Zeppelin und Inseln, fliegende Inseln. Was hat es damit auf sich?
Solenia spielt auf einem Planeten, auf diesem Planeten Solenia, der keinen Tag-Nacht-Zyklus mehr hat. Eine Seite ist immer dunkel, eine Seite ist immer hell. Wie in so einer Situation natürlich üblich, entsteht auf der einen Seite ein Bedarf für Produkte von der hellen Seite und auf der hellen Seite müssen Produkte von der dunklen Seite transportiert werden. Das Ganze ist ein Pick-up-and-Deliver-Game mit einem sehr spannenden Mechanismus. Wir haben nämlich nur 16 Karten, die wir spielen, danach ist das Spiel schon vorbei. Jeder Spieler hat 16 Karten, das war's. Das Luftschiff transportiert die Güter von diesen fliegenden Produktionsinseln, wo wir sie abholen, zu den Städten, damit erfüllen wir Aufträge. Was es sehr spannend macht, ist der Mechanismus, was mit der Welt passiert, über die unser Luftschiff fliegt. Und zwar immer, wenn das Luftschiff sich an eine gewisse Felderanzahl bewegt hat, wird der hinterste Teil des Planeten, der ja dann hinterm Horizont verschwindet, weggenommen. Alle Karten, die dort drauf liegen, werden rausgenommen und es wird vorne umgedreht wieder angelegt. So haben wir quasi immer den Weg um den Planeten herum. Das ist ein sehr, sehr cleverer Mechanismus. Ich habe am Donnerstag mit der Purple Kiste auch darüber gesprochen, die wirklich begeistert waren von dieser Cleverheit.
Inseln gibt es auch in Orbis. Götter werden, sieht man am Stand, entsprechend sein Gott. Und wie ist man denn ein Gott?
Man ist ein Gott, indem man seine Welt erschafft. Darum geht es in Orbis. Wir haben eine Auslage von fliegenden, im Äther verstreuten Weltteilen, aus denen wir als Gottheit uns bedienen können, um damit unsere Welt zu erschaffen. Das Ganze wird pyramidenförmig in einer eigenen Auslage dann gemacht. Unten sind 5 Landteile zusammenzufügen und dann geht man in den Ebenen immer höher. Das kann man auch schon vorher machen, aber maximal 5 Runden in der untersten. Wichtig ist, sobald ich höher gehe, muss ich eine passende Farbe unten als sozusagen Basis haben. Also ich kann nur einen Wald oben hinlegen, wenn unten drunter mindestens ein Wald ist. Ein sehr cleverer Mechanismus in dem Spiel ist auch die Ressourcenverteilung. Die Länder muss ich mit Anhängern bezahlen. Anhänger bekomme ich, indem ich Länder einbaue, aber immer wenn ich auch ein Land nehme, muss ich angrenzend die Anhänger in der Farbe platzieren, die ich mir genommen habe. Wenn jetzt irgendjemand ein Plättchen und wo Anhänger drauf sind, kriegt er erst alle Anhänger, die darauf platziert worden sind. Das heißt, wenn ich was aus der Auslage nehme, ermögliche ich damit den anderen Spielern wieder irgendwas anderes vielleicht zu haben. Und das Ganze machen wir jetzt so lange, bis jeder eine Pyramide fertig hat. Zwischenzeitlich werden Punkte vergeben bzw. Punkte ermöglicht. Und am Ende wird einfach geschaut, wer am meisten die Punkte hat. Ist ein leicht gehobenes Familienspiel.
Ja, dafür hat man ja immer ein bisschen Platz.
Sollte man es so lohnt sich, sich das mal anzuschauen, wenn man diese Aufbauspiele mag.
Ganz was anderes, Holding On, das bewegte Leben des Billy Kerr. Entsprechend eins von mindestens 3 Koma-Spielen, die ich auf dieser Spiel gesehen habe. 2 davon von euch, mehr oder minder.
Awaken und Coma Nauts Monster.
Ja, genau. Es scheint ein spannendes Thema zu sein dieses Jahr. Auch wenn halt ein sehr ernstes Thema ja erstmal.
Ja, also Holding On, das bewegte Leben von Billy Kerr, ist ein sehr ernstes Thema und auch ein ernsthaftes Spiel. Wir haben ja auch gesagt, leicht angelehnt an die Computerspielebranche, dass es so Serious Games zu uns jetzt sind, die zeigen, dass Spiele erwachsen werden. Und das tut Holding On sehr gut. Wir sind halt ein Pflegeteam, das gemeinschaftlich diesen Billy pflegen, der mit einem Herzinfarkt eingeliefert wurde. Er ist nicht im Koma, aber er kann sich sehr schlecht mitteilen. Und wir möchten mehr über sein Leben erfahren und uns gleichzeitig um ihn kümmern, medizinisch wie halt auch pflegetechnisch. Das Spiel läuft in Szenarien ab. Wir haben 10 Szenarien, die uns natürlich auch immer Aufgaben stellen, wie für ein Spiel üblich. Am Anfang wollen wir halt auch einfach mehr über Billy erfahren. Später möchten wir auch gewisse Gesundheitszustände erhalten, damit es ihm gut geht. Und wir müssen Erinnerungen wachrufen. Erstmal vage Erinnerungen, die uns Billy so unzusammenhängend kriegt. Daraus müssen wir versuchen, sie zusammenhängend zu ordnen. Und dann über Nachfrageaktionen halt aus den vagen Erinnerungen klare Erinnerungen zu machen, um sein Leben immer mehr zu verstehen. Was ist eigentlich mit diesem Patienten? Was ist los? Aber gleichzeitig haben wir die spielmechanische Seite, die aufgeteilt ist in die Frühschicht, die Tagschicht und die Nachtschicht. Und in jeder Schicht wird eine Aktionskarte aufgedeckt, die uns halt sagt, was diesen Tag mit Billy ansteht. Wie intensiv wir uns um ihn pflegen müssen, wie sehr wir uns um ihn kümmern müssen. Und dafür müssen wir auch immer Personal einsetzen. Jeder hat seinen Pfleger und wir haben auch ein paar Hilfskräfte. Aber es passiert wahnsinnig schnell, dass wir zum Beispiel in der Frühschicht schon 2 Leute einfach einsetzen müssen, um Billy zu pflegen. Dann haben wir die Tagschicht und dann passiert ein medizinischer Notfall. Und dann müssen wir nochmal 3 Leute einsetzen, einfach um diesen Notfall zu beheben. Und dann sind wir in der Nachtschicht und wir haben keine Menschen mehr, die quasi noch einsatzbereit wären. Und dann passiert halt das, was im Krankenhaus ganz oft ist. Dann müssen Leute, die in der Tagschicht gearbeitet haben, eine Doppelschicht schieben. Und wenn Menschen aber eine Doppelschicht schieben, kriegen sie Stress. Und wenn sie zu viel Stress kriegen, dann müssen sie Ruhetage einlegen. Und dann sind sie eine komplette Runde weg. Also müssen einen Tag aussetzen. Also wir haben wirklich dieses sehr emotionale, wo wir uns auch einlassen müssen und darüber reden müssen, wie, was ist mit Billy, was ist sein Leben. Aber dieses extrem anstrengende Krankenhaus-Feeling, wo wirklich jede Entscheidung gut durchdacht sein muss und sehr viel Stress erzeugt wird.
Also nicht nur das ernste Thema Koma, sondern auch Arbeitsbedingungen in der Pflege entsprechend mit aufgenommen.
Ja.
Mann, okay, das Spiel wird erwachsen. Weniger erwachsen ist vielleicht der Herr der Träume. Wann sehen wir die Lokalisierung davon?
Wir erwarten, dass das Spiel dann Anfang 2019 da ist. Wir hätten es gerne früher gehabt, aber das hat einige Gründe leider nicht funktioniert. Aber es ist dann jetzt so, ja, fertig lokalisiert. Die Produktion sollte noch bald kommen.
Ich würde sagen, die Unique Games sind ja dann doch irgendwie das Thema, was den Hype, den Buzz vor der Messe so ein bisschen ausgemacht hat. Hier wird fleißig Keyforge gespielt, in der Nähe des Cover konnte ich auch schon ausprobieren. Und vielleicht erzählst du uns auch mal kurz einmal noch was über die beiden, für die wenigen, die vielleicht doch noch nichts davon gehört haben könnten.
Die gibt es noch, unglaublich. Klar, gerne. Ich fange einfach mit Discover an, weil es auch hier auf der Messe verkauft wird. Discover ist einzigartig, kann man einfach so sagen. Unique in dem Fall heißt folgendes. Wir haben einen großen Pool, wir haben verschiedene Landschaftsarten, wir haben verschiedene Charaktere, wir haben verschiedene Szenarien, die aufeinander aufbauen. Wir haben verschiedene Gegenstände, die auch zu den Szenarien dann passen müssen manchmal. Wir haben Ereignisse, wir haben Baupläne und all das, diese Pools an Möglichkeiten, werden durch einen Algorithmus so kombiniert, dass in jeder Schachtel ein komplett einzigartiges Spiel zu finden sein wird.
2 von 6 kompletten unterschiedlichen Habitaten, Terrainbereichen.
Ja? 2 von 4. Und 12 von 36 Charakteren.
Genau.
Und entsprechend, also alles gibt es irgendwie 3 oder 4 Mal so oft, wie es eigentlich notwendig ist und wird neu zusammengesetzt.
Genau.
Und wie unterschiedlich sind die Geschichten, die uns erwarten? Das ist ja das, was die Tests dann zeigen werden.
Genau.
Wenn ich 2 verschiedene Spiele spiele, wie sehr ist das Spielerlebnis tatsächlich auch innovativ, neu, jedes Mal für mich?
Also, ich sag's ganz ehrlich, ich habe Discover jetzt einmal selber gespielt komplett. Ich hatte eine Geschichte, ich will jetzt hier natürlich nicht spoilern.
Auf keinen
aber
Fall.
Aber sie ist so leicht.
Kann man bei einem Unique Game wirklich spoilern?
Nein, eigentlich nicht. Aber man kann natürlich, es kann passieren, dass jemand ein ähnliches oder auch diese Art von Abenteuer erlebt. Also meine Geschichte war so ein bisschen Hunger Games-artig. Die Geschichte, die ich hier beim Presse-Event am Donnerstag gesehen habe, war völlig anders. Wir haben hier auch aufgebaut, hier, ich weiß noch nicht mal, weil ich es extra nicht aufgemacht habe, aber hier fängt auch schon der Anfang ganz anders an, man findet ein Tagebuch. Und was gleich ist, ist immer die Ausgangslage. Wir erwachen in der Wildnis, wir wissen nicht, wie wir da hingekommen sind, wir wissen nicht, wo wir sind und wir wissen nicht, was los ist. Und dann müssen wir das natürlich herausfinden und in dieser zusammenhängenden Geschichte das erleben. Aber was uns dann erlebt, was wir dann finden und was uns erwartet, ist halt immer anders. Es kann natürlich sein, dass jemand dann auch ein gleiches Szenario kriegt. Dann wird er aber auf jeden Fall andere Orte, andere Ereignisse dabei haben. Das wird sich trotzdem nicht komplett gleichen.
Sehr spannend für die Spieler und auch uns Rezensenten. Das heißt, eigentlich kann man das Spiel wirklich erst bewerten, wenn man ein paar dieser Spiele bei Freunden oder so irgendwie gespielt hat.
Ja, ja oder, und das finde ich sehr spannend, es ermöglicht einfach den Austausch über dieses Erlebnis. Also es ist ja ein Erkundungsspiel, wir erkunden die Welt. Und die Spielmechanik ist natürlich auch immer gleich bei den Spielern, weil die Regeln ändern sich nicht. Und ich finde es, ich fände es spannend, weil unter Rezensenten quasi Crosslinks kann man setzen. Man kann sagen, okay, wenn ihr unsere Rezension, ja, wir haben das und das erlebt, hier findet ihr, was da und da erlebt wurde. Man kann dann natürlich auch einfach sehr schön sich verlinken. Ich bin mal gespannt, ob da auch der Austausch, den ich mir auch in der Community der Spieler erhoffe, dann stattfinden wird.
Ja, wird sehr spannend, weil es ja gerade ohne Spoiler auch sicherlich nicht ganz so einfach wird.
Das, was ich mich bei diesem Grundkonzept frage und unsere Leser wahrscheinlich auch, ist, der Wiederspielwert, wenn man mehrere Spiele hat, steigt dadurch natürlich immens. Aber wie groß ist der Wiederspielwert mit einem einzigen Spiel?
Wie bei allen Story-Games hast du die Geschichte erfahren, wenn du es durchgespielt hast. Es gibt ein 5. Szenario in der Box, in jeder Box, wo wirklich Spieler gegen Spieler gespielt wird. Da kann man natürlich immer gegeneinander antreten, aber da der Spielplan modular ist, da auch die Ereignisse zufällig auftreten, kann man die Geschichte wiedererleben und hat trotzdem natürlich durch den anderen Aufbau und durch die anderen Ereignisse eine gewisse Varianz drin. Es ist nicht mehr so überraschend, aber auch nicht komplett langweilig.
Es wird spannend, ob sich dadurch so ein bisschen die Industrie etwas ändert und ob der Tauschmarkt einfach wirklich dann groß wird, ob die Leute sich trennen können. Vielleicht besser als die meisten das dann doch von ihren Time Stories Expansions, die man ja dann doch irgendwie in die ins Regal stellt.
Das war wobei bei Discover, das sage ich lieber immer direkt dazu, man nicht Einzelteile tauschen kann, sondern man muss dann wirklich die gesamten Boxen tauschen, weil ja die Komponenten auch aufeinander abgestimmt sind. Wenn ich eine Quest habe, und zum Beispiel eine Nagelfeile, keine Ahnung, ob es eine gibt, das ist egal. Aber wenn ich dann quasi diese Quest nur tauschen würde und ich habe in meinem Set von Items dieses Gegenstand nicht drin, kann ich die Quest ja nicht spielen. Also wenn man tauscht, immer die ganze Box.
Das gleiche gilt für Keyforge.
Und kurz noch zu Discover, der Tauschmarkt. Im Gegensatz zu Time Stories, was ja dann vielleicht im Regal bleibt, hat Discover aber den Vorteil, dass es viel mehr Leute geben wird, die diese Version von Discover halt noch nicht gespielt haben, nämlich eigentlich so ziemlich jeder. Während bei Time Stories, da gibt es dann die, wie viele Fälle auch immer, und da kann sich jeder einfach alle Fälle kaufen. 7 sehe ich gerade.
Aktuell. More to come und wir freuen uns drauf. Ja, Keyforge wird wahrscheinlich weniger ein Tauschmarkt, als doch eher ein Kaufmarkt werden. Also man wird ganze Decks verkaufen, die sehr, sehr gut sind und nicht einzelne Karten, die man irgendwie zufällig gefunden hat. Wie kommt es bislang an?
Sehr gut, also wir verkaufen es ja hier erst noch nicht, aber die Lungenfläche ist immer voll. Jeder fragt mich nach dem Spiel. Und zum Thema einzelne Karten, keine gute Idee, weil das ist ja das Besondere an Keyforge, dass die Decks, die ich kaufe, zwar schon einzigartig sind durch die Art, wie sie zusammengestellt werden, aber absolut unveränderbar. Das heißt, wenn ich eine Karte von meinem Deck jemand anderem in dieses Deck stecken würde, würde sie weder sein Deck noch mein Deck legal sein. klar, wenn man Lust drauf hat, kann man es für Privatleben auch machen. Es sollte schon darauf achten, dass die Fraktionen stimmen. Aber für Turniere und sowas funktioniert das gar nicht.
Für wann ist da der Release und die entsprechenden ersten Turniere geplant?
Also es gibt ja bereits Pre-Release-Events, wo aber nicht verkauft, sondern wirklich nur gespielt wird. Der Pre-Release ist am 10.11. und dann der offizielle weltweite Verkaufstag am 15.11. Das heißt, es geht was los. Wann die Turniere starten, weiß ich nicht genau. Aber auch da wird zeitnah was kommen, weil es ist natürlich ein absolutes Turnierspiel. Auch wenn es sich, und das sage ich ganz ehrlich, sehr locker spielt im Sinne von, man kommt sofort rein. Die Spielmechanik ist super elegant, die Regeln sind sehr einfach und überschaubar und was den Komplexitätsgrad ausmacht, ist einfach, wie gut ich mein Deck spiele, wie gut ich die Synergien und die Kombinationseffekte auswerten und überlegen kann. Und das wird immer besser, je mehr ich mein Deck natürlich spiele.
Gerade in der Turnierszene natürlich relevant. Die Decks sind ungleich stark, das lässt sich bei diesem Prinzip überhaupt nicht verhindern. Und es gibt einen eingebauten Balancing-Mechanismus mit den Chains. Wie schnell wird es gehen, dass diese stärkeren Decks dadurch entsprechend ausgebremst werden? Wird es von Anfang an eine Bewertung durch irgendeine Metrik geben, die stärkere Decks ausfindig macht? Oder wird sich das erst im Laufe der Zeit zeigen, wenn diese Decks gewinnen?
Soweit ich weiß, gibt es keine Vorab-Metriken. Dementsprechend wird das die Community steuern müssen. Ich bin mir aber auch sehr sicher, dass das recht schnell geschehen wird, weil die Art, wie das Organized Play strukturiert ist, darauf ausgelegt ist, dass es auch Möglichkeiten geben wird, um Decks zu bieten, dass man halt auch mal Decks zum Spielen austauschen wird dann und so dann halt auch gesagt wird, okay, ich glaube, dieses Deck ist so stark, einfach von den Karten, die drin sind, und deswegen biete ich mit diesen Ketten darauf, dass ich dieses Deck spielen darf. Das ist ein sehr interessanter Mechanismus, gerade halt für so Turnierszenen, um das Balancing auch dahin zu kriegen. Und gleichzeitig wird es auch, soweit ich das richtig im Kopf habe, eine Art von Ranking geben, dass Deck A, wenn es schon so oft gewonnen hat, halt nicht mehr in dem unteren Niveau spielen sollte oder darf, sondern nur noch dann auf Gold-Events oder wie man es danach mal genannt wird.
Wahrscheinlich auch ein ganz wichtiger Faktor mit dem Bieten auf die Decks, denn wenn jeder immer nur sein eigenes Deck mitbringt und da die Decks ja nun mal unique, einzigartig sind, kann niemals ein Deck bewertet werden, wenn es keine Metrik von außen gibt, sondern auch immer der Spieler gleich mit. Und das heißt, diese Chains würden nicht das gute Deck bestrafen, sondern auch den guten Spieler. Und das ist wahrscheinlich eher nicht Sinn der Sache.
Bei Keyforge geht es immer auch darum, wie gut man sein Deck spielt. Das ist, finde ich, ja auch das Besondere. Anders als bei Spielen, die eine sehr große Meta-Deckbauebene haben, wo gerade nur das Deck funktioniert, was in der Meta gut funktioniert. Ich habe selber, ich sage es jetzt einfach ganz offen, Hearthstone aufgehört, weil ich keine Lust mehr hatte, ständig gegen die gleichen Decks zu spielen, weil es einfach das ist, was gerade funktioniert. Ich baue mir, wenn ich ein Deck baue, lieber irgendwas, was ich mir selber ausgedacht habe. Aber bei Keyforge geht es genau darum. Wenn du dein Deck gut spielst und ich mein Deck nicht gut spiele, wirst du immer gewinnen. Und wenn du mein Deck besser spielst als ich, weil wir mal vielleicht getauscht haben, dann liegt das nicht daran, dass mein Deck schlecht ist, sondern dass du besser spielst oder diese Kombination besser.
Aber genau das ist der Punkt, den ich zum Ausdruck bringen wollte. Wenn ich dein Deck besser spiele als du, also nehmen wir einmal an, den Fall, der nicht vorkommen wird, Person A und B haben dasselbe Deck.
Ja, weil sie getauscht haben.
Wenn Person A schlechter ist als Person B und die Anzahl dieser Chains abhängig davon ist, wie erfolgreich ein Deck ist, würde Person B mehr Chains, also mehr Handicap erhalten durch dieses Deck als Person A?
Ja, das ist auch schwer anders umzusetzen.
Ja, nee, wenn man bietet ja quasi auch direkt, genau, man schätzt sich selber ein auch ein bisschen. Also ich sage zum Beispiel, ich finde das Deck ist so stark und bin mir sicher, ich kann das mit fünf Ketten, also wir haben es übersetzt in Ketten, mit fünf Ketten spielen und der andere sagt so, ja dann mach mal, dann hast du halt fünf Karten weniger.
Hier zieht gerade die Armada von Seven Wonders an uns vorbei, wie man hört. Entsprechend, vielleicht ist das der Zeitpunkt zu sagen.
Das ist der Krach.
Das ist der Krach, der zwischendurch hier vorbeikommt.
Ah, gut, du wirst
ein großes Boot, was hier einmal durch die Halle fährt.
Ah.
Ja, ja. Genau. Ja, wir haben noch andere spannende Dinge. Wir haben Shadows Amsterdam, sieht sehr schön aus auf jeden Fall. Entsprechend auch ein interessanter Mechanismus. The River, ich würde aber trotzdem jetzt einmal sagen, okay, wir machen hier vielleicht einen Cut bei den aktuellen Dingen, weil wie viele Spiele, sagst du, gibt es von euch?
Die neue Mappe hat 52 Seiten. Wenn wir jetzt auch mal sagen, dass sowas wie 6 Coldex Express-Erweiterungen nur ein Produkt ist, sind es um die 50 oder so.
Das ist jede Menge und die interessieren uns sicherlich zu großen Teilen, aber ich glaube, wir sollten vielleicht mal schauen, genau. Gibt es schon irgendwas, was du uns sagen kannst, was nach der Messe kommt? Man muss ja immer nach vorne schauen, auch wenn hier ganz viel Neues dabei ist.
Keyforge kann ich schon mal sagen. Ansonsten erstaunlicherweise recht wenig. Gizmos kommt in den Handel, jetzt kurz nach der Messe. Es kommen auch einige andere dann jetzt kurz nach der Messe auch erst an. Das wird das Aufstieg von Moloch. Welt von Smog wird nach der Messe erscheinen. Ich bin gespannt.
Ja, Rise of Moloch, ich habe es schon ein paar Mal gespielt, immer mit Zylinder auf entsprechend. Ich bin auch gespannt, wie es angenommen wird.
Ich fand's gut. Ja, ich habe es noch nicht spielen können. Wenn, dann wäre ich aber eher Gentleman, nicht den Nemesis. Gut, Pandemic, Untergang Roms, das Meisterschaftsset für den BM in Luca.
Das wird vom Dice Tower auch gestern sehr, sehr, sehr als, leider ist es noch nicht da.
Wird wohl im November kommen.
ja, nicht alles schafft es zum Messer, das ist da.
Nee, leider. Wobei, oder gut, weil so viele Neuheiten hier. Unlock, der vierte Fall, kommt auch hoffentlich noch dieses Jahr.
Mhm. Ja.
Also wir könnten hier noch so ein bisschen mehr.
Auf jeden Fall.
Ganz anderes Thema. Bisher habt ihr ja eigentlich fast nur eure eigenen Verlage herausgebracht oder mit internationalen Partnern Kooperationen, dass ihr da die deutschen Versionen bringt. Mit Tsukuyomi habt ihr ein Spiel, das im Kickstarter gelaufen ist, jetzt bei euch im zumindest Vertrieb. Wie genau ist da die Zusammenarbeit zwischen dem ja doch bisher eigentlich kleinst Eigenverlag und euch?
King Raccoon war das, wenn ich recht entsinne. Ich muss gestehen, wie genau der Weg zu uns war, weiß ich nicht. Wir arbeiten ja aber auch immer mal wieder mit Verlagen zusammen, die wir dann einfach als Vertrieb unterstützen. Wir haben ja auch mit ID Venture jetzt angefangen zusammenzuarbeiten, das auch zum Teil in Deutschland sitzt. Und da würde ich einfach sagen, Tsukuyomi, wir haben es auf Stalek, also auf dem Burg-Event des Heidelberger Spieleverlags vor 2 Jahren kennengelernt. Also vergangenes Jahr muss das gewesen sein. Und hat uns gefallen. Und dann haben wir gesagt, ja, das würden wir dann in den Vertrieb nehmen. Und das läuft auch ziemlich gut.
Da ist aber auch über den Vertrieb hinaus nicht eine weitere Akquise am Horizont.
Nein, also da braucht man nicht drüber reden, weil das ist ein Verlag.
Aber apropos Akquisen, gerade vor ein paar Tagen wurde die letzte bekannt gegeben, Blackfire ADC. Mhm. Blackfire ist ja primär ein Vertrieb und lokalisiert ansonsten einige Spiele. Wie passen die bei euch ins Portfolio?
Nun, da muss man ganz klar erstmal zu sagen, dass die Asmodee Group, die international tätig ist, mit der ADC Blackfire Group quasi Verkaufsgespräche führt. Dementsprechend hat das auf dem deutschen Markt keinerlei Einfluss. Uns als Asmodee Deutschland hat das keinerlei Bewandtnis. Von daher kann ich auch außerhalb dieser Group-Ebene nichts dazu sagen, inwiefern das auch beseitigt haben könnte. Wobei ganz klar ist, dass es erstmal bis auf absehbare Zeit gar keinen Einfluss haben kann.
Okay. Kommen wir nochmal zurück zur Messe. Gut, du bist hier in deiner eigenen Parzelle. Entsprechend hast du ja vielleicht trotzdem ein bisschen was mitbekommen, was da draußen los ist. Vielleicht auch schon ein bisschen was angespielt oder so auf der Messe oder danach. Kannst du irgendwelche Trends erkennen, die bei euch sind, aber die halt auch allgemein dieses Jahr irgendwie die Spiel etwas nach 2 Tagen prägt oder den Markt 2018?
Leider nein, weil ich bin hier in einem etwas geschützten Raum, es ist schön ruhig, aber jedes Jahr möchte ich halt die Spiele unserer Partner präsentieren und davon mit so vielen Menschen wie möglich auch sprechen, die dann diese Spiele an die Öffentlichkeit bringen. Führt nur leider dazu, dass die einzigen Wege, die ich auf der Messe mache, von meiner Presselounge zur Toilette und zurück sind. Deswegen, ich kann außerhalb von den Spielen, die wir dieses Jahr herausbringen, noch gar nichts sagen, weil ich mich quasi erst nach der Messe mit dem auseinandersetze, was auf der Messe war.
Und worauf freust du dich da am meisten? Also dich damit noch zu beschäftigen aus dem eigenen Portfolio, was du ja schon getan hast, und darüber hinaus auch, was da draußen noch so los ist?
Ich spiele sehr gerne Eurogames. Von daher hoffe ich, dass das ein oder andere komplexere Eurogame dabei ist. Ich habe Gutes über Coimbra gehört, von Eggert-Spiele. Von uns würde ich mir gerne noch Newton anschauen, was auch wahnsinnig nachgefragt ist. Meine Frau hat Blocks gekauft und da bin ich jetzt auch sehr gespannt, was mich da erwartet. Und ansonsten werde ich erstmal dann schauen, was so die ganzen Rezensenten und Foren sagen, was man sich anschauen müsste.
Immer ein guter Tipp. Hast du noch eine letzte Aussage für unsere Leser, was du uns noch mitgeben möchtest?
Eine letzte Aussage für eure Leser, was ich mitgeben möchte. Ich glaube, eure Leser machen schon alles richtig. Sie spielen, sie beschäftigen sich mit Spielen, sie erzählen, wahrscheinlich auch ihren Freunden von Spielen, weil das ist das, was ich auf dieser Messe für mich einfach noch mehr mitnehme als bisher, dass Spiele wie Awaken oder Holding On einfach zeigen, dass Brettspiele erwachsen werden. Und das habe ich auch jetzt inzwischen die Podiumsdiskussion, die der Merz Verlag durchgeführt hat zum Thema, wie spielen wir in der Zukunft. Während der Pressekonferenz gab es Nachfragen von der DPA in Richtung Hermann Hutter zum Thema Brettspielbranche. All das sind Entwicklungen oder kleine Ereignisse, die mir zeigen, dass auch die breite Öffentlichkeit immer mehr realisiert, Brettspiele ist mehr als nur alberner Spaß. Wir wissen das und ich würde allen da draußen mitgeben, erzählt es weiter.
Okay, super. Vielen Dank.
Gerne.